Ja, herzlich willkommen hier auf der Schatzinsel. Ich bin Thomas Dürrmeier von Goliath Watch. Wir sind hier auf dem FSK und im Podcast Die Schatzinsel. Und wir sprechen heute mit Lukas Töte über die Frage Hamburg und Kolonialismus bzw. Postkolonialismus und Entwicklung. Herzlich willkommen hier auf der Schatzinsel. Hallo Lukas.
Danke Thomas für die Einladung.
Ja, du bist ja hier in Hamburg aktiv bei, ich habe es mal aufgeschrieben, Fairtrade Stadt Hamburg. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Genau. Was magst du denn da und wo kommst du denn eigentlich her?
Also Fairtrade Stadt Hamburg ist ein Projekt von Mobile Bildung e.V. Das gibt es seit ungefähr 15 Jahren. Das wurde quasi ins Leben gerufen, weil Hamburg den Titel Fairtrade Stadt hat. Das bedeutet, dass Hamburg gewisse Kriterien erfüllen muss und dann immer wieder diese Auszeichnung wieder verliehen bekommt, alle 2 Jahre. Und wir sagen immer, wir versuchen, diesen Titel mit Leben zu füllen und indem wir eben Netzwerk- und Bildungsarbeit machen zu fairem Handel, zu globalen Lieferketten, zu Themen der weltweiten Gerechtigkeit.
Genau, ja, spannend. Da können wir jetzt total viel drüber reden, aber wir wollen ja heute mal über Entwicklungspolitik und Kolonialismus reden. Ihr macht ja gerade eine total spannende Vortragsreihe zu Hamburg handelt dekolonial. Was ist denn das Ziel dieser Vortragsreihe? Was wollt ihr denn da erreichen?
Genau, also der Titel ist bewusst mit einem Fragezeichen versehen, weil natürlich wissen wir vielleicht alle, dass Hamburg ist eine Welthandelsstadt und dieser Welthandel ist alles andere als dekolonial. Und wir möchten aber trotzdem mal einen Blick darauf werfen, was könnte es denn bedeuten, Wirtschaft und Handel anders zu betreiben? Fair, aber auch eben dekolonial.
Was heißt das denn konkret dekolonial und was heißt dann fair?
Also der faire Handel, da geht es ja vor allem darum, eben menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu verteidigen und zu schützen entlang globaler Lieferketten und eben für sich für Menschenrechte einzusetzen, existenzsichernde Löhne und so weiter und so fort. Und für mich geht dekolonial nochmal ein bisschen weiter darüber hinaus, weil wir uns fundamental natürlich auch mit der Dominanz gewisser Wissenshierarchien, gewisser Vorgehensweisen in Wirtschaft und Handel auseinandersetzen möchten, die eben ihren Ursprung haben und auch ihre Kontinuität finden im europäischen Kolonialismus.
Okay, das wird also heißen, wenn man jetzt auf Hamburg, ihr habt ja was zu Arubis gemacht, dem großen Kupferhersteller. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch mit der Romero-Initiative dazu. Was wird es denn zum Beispiel heißen im Kupferhandel oder im Hamburger Kaffeehandel?
Ja, für Hamburg ganz konkret. Also Hamburg ist Sitz zahlreicher Unternehmen, die global agieren und auch in sehr ausbeuterische Geschäfte verwickelt sind. Du hast gerade Arubis genannt. Das ist der größte Kupferkonzern Europas, der eben in Hamburg seinen Sitz hat und der in der Kritik steht, eben aus illegalen Minen zu importieren, den Kupfer. Nach außen gibt sich der Konzern sehr nachhaltig und achtet sehr auf seine PR. Ist im Vergleich zu anderen Konzernen tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen weiter, aber trotzdem bleibt natürlich der große und berechtigte Vorwurf, dass da eben Kupfer aus ausbeuterischen Minen eben verwendet wird und dass da auch eine sehr fast gar keine Transparenz darüber herrscht, wo kommt eigentlich der Rohstoff her. Da hatten wir eine Veranstaltung, wo wir über den Kupferhandel gesprochen haben. Wir haben auch zum Auftakt erstmal haben wir generell darüber gesprochen, was könnte es denn überhaupt bedeuten, Wirtschaftspolitik zu dekolonisieren? Welche Rolle spielen da Reparationsforderungen zum Beispiel? Was kann Entwicklungszusammenarbeit, was kann es vielleicht nicht? Was brauchen wir darüber hinaus? Und jetzt im September zum Beispiel haben wir unsere nächste Veranstaltung, da freue ich mich auch sehr drauf. Da werden wir über grünen Wasserstoff sprechen, da Hamburg auch gerade eine Wasserstoffstrategie entwickelt und umsetzt, die sehr stark auf den Import von grünem Wasserstoff setzt. Und da gibt es auch viele Fragen nach kolonialen Kontinuitäten in diesem Bereich.
Also koloniale Kontinuitäten wird dann sowas bedeuten, wir nehmen ja heute am Erdüberlastungstag auf, ja, haben wir uns jetzt nicht ausgesucht, aber ist heute, wir nehmen heute am 24. Juli auf, also um das mal einzuordnen. Und das heißt, dass wenn wir von Wasserstoff reden, wir wollen irgendwie weg von den fossilen Energieträgern und es soll sich nicht wieder reproduzieren, dass der globale Norden dem globalen Süden definiert, schlechte Löhne, hohe Abhängigkeiten, sodass die Profite bei den großen Konzernen und bei den reichen Industrieländern anfallen und dort aber den Überreichen und eigentlich die Menschen, die dort den Wasserstoff produzieren, eigentlich nur die ganzen negativen Sachen kommen, schlechte Löhne, die ganzen, dass das eigentlich nicht sich wieder fortsetzt, wie die Zeit, dass Menschen versklavt wurden oder wie eigentlich den traditionellen Kolonialismus waren, sodass wir eigentlich auf eine gleiche Perspektive kommen. Darum soll es eigentlich gehen. Oder geht es da noch um mehr?
Genau, das ist das auch das Versprechen dieser Wasserstoffstrategie der Bundesdeutschen auch in Hamburg, dass eben es wird da von gleichberechtigten Partnerschaften gesprochen, dass der globale Süden, also zum Beispiel Namibia ist im Gespräch, die Westsahara, zahlreiche andere Länder, dass die eben auch davon profitieren sollen. Nun ist aber das Ding, der grüne Wasserstoff, das wird ja in Wasserstoff umgewandelt, also einfach Energie, die kann nachhaltig produziert sein, aber kann auch fossil produziert werden, die dann eben in Wasserstoff umgewandelt wird, weil sie da besser zu transportieren ist. Und das zeigt ja schon mal, es geht vor allem um den Import oder auch um den Export dann aus der Sicht des globalen Südens dieser Ressourcen. Und da stellt sich eben die Frage, und vor allem im Beispiel von Namibia kann man das auch ganz klar so sagen, es wäre vollkommen ausreichend, dort eben nachhaltige Energie zu produzieren, erneuerbare Energie für die Menschen vor Ort. Das passiert aber nicht oder nur am Rande. Außerdem ist fraglich, ob es wirklich so viele Arbeitsplätze gibt. Ob das da zu der Ausgestaltung einer Industrie führt, das sind sehr, sehr viele Fragezeichen, wo es auch sehr viel Kritik daran gibt.
Okay, aber wenn du sagst, das hast du ja vorhin angesetzt, gleichberechtigt, das würde ja eigentlich heißen, dass eigentlich auch das Lohnniveau und sagen wir mal das Wohlstandsniveau eigentlich da auf demselben Niveau kommen müsste, aber da sind wir ja weit von entfernt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Hamburg so viel im globalen Süden macht, dass wir eigentlich gleichwertige Lebensbedingungen kriegen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Und es ist ja auch klar, es braucht Technologie, es braucht Kapital für solche Megaprojekte. Das technische Know-how und auch das Kapital wird vor allem eben in Europa verortet. Und ja, so AktionärInnen, die haben natürlich auch ein Eigeninteresse. Das heißt, da muss auch dann wieder Profit zurückfließen. Es ist aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich so ein wirtschaftlicher Aufschwung vor Ort passiert, wie das teilweise angekündigt wird.
Also wir haben im Endeffekt wieder diese ganzen kolonialen Kontinuitäten, jetzt nicht im Vordergrund, dass die Menschen direkt versklavt sind, aber dass wir eigentlich wieder diese gleiche ökonomische Ungleichheit haben und wieder eigentlich die Gewinne zum großen Teil eigentlich für den globalen Norden warten und dort da wieder sehr, sehr stark sich bei sehr, sehr wenigen Leuten dann sammeln.
Genau, es gibt auch ein gutes Beispiel aus Tunesien zum Beispiel. Da gibt es auch ein Wasserstoffprojekt. Das wird grün gelabelt. Das kommt aus erneuerbaren Energien. Der Strom allerdings, der dort produziert werden soll aus diesen Wasserstoffanlagen, wird dann wieder benutzt, um die chemische und fossile Industrie anzukurbeln. Das heißt, wir müssen auch hinterfragen, ist das wirklich grün? Und ist das wirklich eine gleichberechtigte Partnerschaft? Ich denke eigentlich nicht.
Ja, genau. Ich vielleicht noch auf zwei Punkte weitergehen. Du hast ja nur so ein Audioschnipsel mitgebracht, den würde ich dann eigentlich nochmal, da
Ja.
bin ich schon total gespannt. Aber wir sprechen ja heute hier auf dem FSK und im Podcast Die Schatzinsel über die Frage, wie kommen wir zum guten Leben für alle? Was gibt es eigentlich für Wege in eine bessere Zukunft für alle? Und du hast ja vorhin erwähnt, Reparationen. Also wir müssten ja eigentlich für das, was wir im globalen Süden getan haben, sowohl die Versklavung von Menschen, aber auch die wirtschaftliche Unterentwicklung, die wir dort angerichtet haben, eigentlich entschieden. Habt ihr da, wie steht ihr dazu? Was gibt ihr da für Debatten oder für Ansätze hier in Hamburg?
Genau, wir hatten dazu auf dem Jahresforum vom Hamburg Global Netzwerk gerade vor ein paar Tagen einen spannenden Workshop, wo wir darüber gesprochen haben, was bedeutet denn überhaupt Entschädigung, was sind Reparationen, wer entscheidet überhaupt, für was entschädigt werden muss, kann man so etwas aufrechnen in Geld? Also, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich würde es sehr wichtig finden, wenn Hamburg eben auch seine historische Verantwortung übernimmt. Hamburg war ja ein Zentrum der deutschen Kolonialherrschaft und es ging vieles von hier aus. Die deutschen Truppen, die den Genozid verübt haben in Namibia, liefen von hier aus. Der Präses der Handelskammer hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das deutsche Kolonialreich so entstanden ist, wie es ist. Und gleichzeitig auch ja in vielen Papieren der Regierung, Außenwirtschaftsstrategie und so weiter, wird ganz viel gesprochen von, wir müssen Verantwortung übernehmen, gleichberechtigte, faire Handelsbeziehungen mit dem globalen Süden aufbauen. Aber in der Praxis sieht man davon eigentlich sehr wenig. Und da möchten wir auch so ein bisschen manchmal den Finger in die Wunde legen und versuchen eben darüber ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet eigentlich globale Gerechtigkeit und Reparation in diesem Kontext?
Genau, aber eine feste Summe habt ihr noch nicht im Gespräch, weil ihr habt zum Beispiel in, also als ich schon mal dazu recherchiert habe, ich diese African Truth Commission, die mit einer Zahl in der 90er Jahre kam, die ja mit einer Zahl raus von 777 Billionen Euro. Das wäre ja dann umgerechnet auf die Wirtschaftskraftleistung, wäre das ja ungefähr 2,4 Billionen Euro, das wird ungefähr der Hälfte der Wirtschaftsleistung der gesamten Bundesrepublik in einem Jahr entsprechen. Habt ihr also solche Zahlen irgendwie bei euch?
Also ich finde das immer sehr schwierig, das in Zahlen zu denken. Also es gibt zum Beispiel auch die Reparationsforderung der CARICOM-Staaten, ein Zusammenschluss von karibischen Staaten. Und die haben einen 10-Punkte-Plan entworfen. Da steht zum Beispiel die monetäre Reparation, die Entschädigung in Geld ganz, ganz hinten. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, ist das überhaupt möglich, im kapitalistischen System so große Summen zu überweisen? Und was passiert dann damit? Wer bekommt das? Was wird damit getan? Wer entscheidet, wo investiert wird mit diesem Geld? Also oft sitzen ja auch die Betroffenen und die Nachkommen der tatsächlichen Opfer jetzt zum Beispiel von Genoziden gar nicht mit am Tisch, sondern das findet alles in einem staatlichen Rahmen statt. Das heißt, Deutschland schuldet dann irgendwie Namibia Geld. Das greift aber viel zu kurz, weil es die eigentlichen Verstrickungen gar nicht so richtig aufgreift. Es gibt interessanterweise jetzt neue Forderungen, die ich gelesen habe, in Bezug auf Klimareparationen aus Kamerun. Da gibt es eine Forderung an Deutschland, die sich nur von 1990 bis 2020 beruft, weil eben in Kamerun große Klimaschäden verursacht wurden, auch durch die deutsche Kolonialzeit, durch die Zerstörung der Landwirtschaft, durch die Böden. Und da steht eben für diesen Zeitraum stehen 38 Milliarden im Raum. Also es ist ein wichtiger Teil von Reparationen, eben auch über Gelden, über Summen zu sprechen, aber es ist nur ein kleiner Teil davon.
Und was gehört da noch dazu neben der monetären Seite?
Naja, erstmal gehört natürlich, was ich ganz zentral finde, ist natürlich die Zusage, nicht weiter Unrecht zu begehen. Also es bringt natürlich wenig, wenn man nur auf die Vergangenheit schaut und sagt, okay, damals ist irgendwie schiefgelaufen, da haben wir missgebaut, hier habt ihr ein paar Groschen, sondern man muss sich natürlich auch sicher gehen, dass das Unrecht nicht weiter fortgeführt wird. Und wenn man sich die gegenwärtigen Handelsstrukturen anschaut, das Wirtschaftssystem, dann ist das immer noch zutiefst ungerecht. Ja, und auch den Ressourcenverbrauch jetzt des globalen Nordens von Deutschland, da gibt es ja auch Berechnungen, wie viele Planeten man bräuchte heute an diesem Erdüberlastungstag, wenn alle Länder so wirtschaften würden. Und da gibt es ein großes, großes Ungleichgewicht. Das heißt, es müsste eigentlich schon ein radikaler Wandel auch in Wirtschaft und Gesellschaft vonstatten gehen, wenn man überhaupt von Reparationen sprechen möchte.
Okay, großer Wirtschaft. Gehen wir mal zum Audioschnips weiter.
Ja, gerne.
Gerne.
Genau, ich dachte mir, es ist vielleicht nochmal wichtig, bevor wir über Post-Development und die Kritik an Entwicklung sprechen, einfach nochmal kurz über Entwicklung an sich zu reden, damit wir das verstehen.
Okay, ich spiele jetzt mal, was spielen wir? Wir hören uns jetzt mal Harry Truman an aus dem Jahr 1949 am 20. Januar mit seiner Antrittsrede als Präsident. Und es geht ab. And industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate. They are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses in knowledge and skill, the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. The United States is preeminent among the nations in the development of industrial and scientific techniques. Ja. Was hat Truman gesagt? Kannst du das mal kurz mal zusammenfassen?
Ja, das war damals eine sehr bemerkenswerte Rede von Truman eigentlich, die auch den Beginn in ein neues Zeitalter darstellt. Es ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, große Unsicherheit herrscht. Truman identifiziert dann auch direkt den Kommunismus als die größte Gefahr für die westliche Freiheit. Minutenlang rantet er da quasi über wie gefährlich das alles ist. Und dann macht er verschiedene Bemerkungen, die sehr interessant sind. Und zwar sagt, nennt er 4 Punkte für seine Präsidentschaft, aber auch für eine neue Ära, wie er sagt. Das erste ist, dass die United Nations, die Vereinten Nationen, gestärkt werden sollen. Das zweite ist, die Welt muss sich wirtschaftlich erholen. Damit spielt er vor allem an den Marshallplan an in Europa. Und es muss eben einen Freihandel geben. Und die freiheitsliebenden Nationen sollen unterstützt werden gegen Aggression. Natürlich nicht die Aggression der USA, sondern immer die Aggression des feindlichen Blockes. Im letzten Punkt spricht er, zum ersten Mal spricht er von dem Thema Entwicklung. Er spricht davon, dass man den Wohlstand und die Freiheit des amerikanischen Volkes teilen muss mit der Welt. Er wendet sich ab vom alten Imperialismus und er knüpft das eben aber an Bedingungen. Das heißt, nur die freiheitsliebenden, nur die befreundeten Völker und Nationen sollen eben in den Genuss kommen, von der amerikanisch geleiteten Wohlstandsoffensive eben profitieren zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Das wird immerhin gemeinhin als das Beginn der Idee von Entwicklung auf dieser großen Ebene gesehen. Was er auch getan hat, er spricht von unterentwickelt und primitiv. Das heißt, über Nacht hat er eigentlich mit dieser Rede große Teile der Welt als unterentwickelt erklärt und sich selbst und eben den globalen Norden oder den Westen aufgeschwungen als quasi die westliche Überlegenheit, ja, das ist sozusagen die Legitimationsgrundlage dann auch für alle möglichen Interventionen und eine Grundlage für eine zivilisatorische, fast schon missionarische Mission, die uns bis heute im Endeffekt begleitet.
Aber der Entwicklungsbegriff hat sich ja relativ stark gewandelt, also von dem Begriff von erster, zweiter, dritter Welt zu Begriffen mit globaler Süden, globaler Norden. Und dann, klar, wir haben immer noch diese mega krassen Inhalte, wenn man sich das anschaut, was macht die Weltbank, was macht der IWF, wie läuft deutsche oder Hamburger Außenpolitik. Wir hatten ja gerade die Hamburg Sustainability Conference, wo, wenn ich mir das Protokoll anschaue, ja in erster Linie ja da versucht wurde, dem globalen Süden, den Ländern dort, Investitionsprojekte deutscher, nördlicher Konzerne ja unterzuschieben. Ja. Aber was ist deine große Kritik, oder wie siehst du dieses Truman-Zitat auf die Perspektive für heute? Warum hast du es denn noch mitgebracht, neben dem, hier wurde ja erstmal der Entwicklungsbegriff geformt und dieser Begriff von Unterentwicklung?
Genau, natürlich hat sich viel getan seitdem, da müssen wir jetzt auch nicht in Detail drauf eingehen. Es gab verschiedene Ansätze, nachholende Industrialisierung, Modernisierung, aber dem zugrunde liegt eben ein Begriff von einer linearen Entwicklung. Das heißt, es gibt etwas, was minderwertig, was unterentwickelt ist, und es gibt ein Ziel, ein universelles Ziel, wo alle hin müssen. Das funktioniert vielleicht bei einzelnen technischen Beispielen, zum Beispiel eine Kettensäge ist mit sicherlich technisch weiterentwickelt als ein Hackebeil. Natürlich brauchst du aber dafür Benzin, und wenn du kein Benzin hast, dann bringt die Kettensäge auch nichts. Und die Frage ist, kann man überhaupt diesen Entwicklungsbegriff auf ganze Gesellschaften übertragen? Und ist das nicht auch eine Anmaßung? Die Frage ist auch, welche Standards werden überhaupt für Entwicklung festgesetzt? Und da gibt es ja dann verschiedene Maßstäbe. Es gibt das Wirtschaftswachstum als dominanten Marker. Es gibt auch den Human Development Index. Es gibt auch dann nochmal alternative Maßstäbe, zum Beispiel das Bruttonationalglück in Bhutan wird immer gerne genannt als positives Beispiel. Allerdings bei all diesen Maßstäben, mehr oder weniger, gibt es immer eine Festsetzung darauf, was erstrebenswert ist. Und das wird universell festgelegt. Das spiegelt sich auch gerade wieder in den Nachhaltigkeitszielen, den Sustainable Development Goals. Man kann natürlich, es hat natürlich auch schon einen Vorteil, dass man sich auf gewisse Ziele einigen kann, die dann alle Nationen verbindlich verfolgen. Die Frage ist nur, wer hat überhaupt Macht, dort mitzubestimmen? Was bedeutet Entwicklung? Und sollten wir diesen Begriff überhaupt wählen?
Ich bin ja ganz, ganz großer Fan. Ich kann mir ja hier mal outen von Human Development, auch wenn es natürlich, sag ich mal, so einen gewissen bürgerlich-liberalen Touch hat, und eigentlich müsste ja schon noch mal weitergehen. Aber die Frage ist, wer braucht ja doch irgendwie einen globalen Maßstab? Wir haben ja vorhin sind wir eingestiegen mit so Fragen wie, es gibt sowas wie globale Gerechtigkeit, es sollen die Beziehungen zum Wasserstoff, soll ja schon gewisse Standards verwirklicht werden. Es soll ein gewisser Ausgleich geben, es soll faire Arbeitsbeziehungen geben. Also da hat man dann schon so einen Begriff von, es gibt schon irgendwas Universelles oder nicht Universelles.
Ja, also ich kann dem auch was abgewinnen, dass man sich auf gewisse Maßstäbe einigen kann. Nur das Problem ist ja, dass ganze Programme, ganze politische I Ideen von diesem Erfolg abhängig sind. Und das Erfolgsnarrativ der Entwicklung, wenn man sich da mal genauer die Zahlen anschaut von den Entwicklungsagenturen, dann ist das eigentlich gescheitert, muss man leider, also es war nicht sehr erfolgreich, sagen wir so. Da gibt es ja auch Berechnungen, ab wie viel leidet ein Mensch jetzt absoluten Hunger oder absolute Armut? Und diese Zahlen sind viel, viel zu niedrig.
Ja, genau, das ist eine große Kritik. Genau, das würde ich auch so sehen, dass wir eigentlich eine total schlechte, also wenn man auf diese reine monetären Wert geht, spiegelt das eigentlich total schlecht wider, was das eigentlich für die Menschen vor Ort heißt. Aber wenn man es von der Kaufkraft bereinigt, also was können sich Leute wirklich leisten, sind es ja total minimale Zahlen, die total sensibel sind, wenn man die ein bisschen denn verändert. Gibt ja da, würde ich auch so sehen. Aber trotzdem gibt es ja schon eine Frage, wir brauchen doch schon irgendwie eine Realisierung, also wir haben doch sowas wie Menschenrechte. Ja, da gibt es so einen klassischen Kanon. Kein Mensch soll verhungern. Jeder muss doch ausreichend genügend Nahrungsmittel haben. Wir haben ja genügend Nahrungsmittel global. Da hätte man ja so einen gewissen Standard. Oder jeder soll ja beteiligt werden an dem gesellschaftlichen Wohlstand. Gibt ja so gewisse universelle Faktoren, wo man sich, glaube ich, relativ schnell vielleicht einigen könnte. Aber mit Leuten, die sagen, nee, der Entwicklungsbegriff ist grundsätzlich schlecht und Entwicklung ist ein Begriff, der sehr, sehr stark westlich dominant definiert ist.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also es gibt sicherlich auch universelle Kriterien, die auch im breiten Spektrum von Post-Development-Ansätzen auf jeden Fall Konsens sind, ne? Alle Menschen brauchen, haben Grundbedürfnisse, diese müssen gedeckt sein. Die Frage ist nur, dass halt die dominanten Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit eben schon auch auf einer Marktlogik beruhen. Und dass natürlich auch Unternehmen Interesse haben, neue Märkte zu öffnen. Das heißt, das eine ist die Rhetorik. Und das zweite ist auch die Frage, ist es wirklich ernst gemeint? Und das dritte, die Frage, hat man die richtigen Mittel, ja, und die richtigen Methoden, um dahin zu gelangen, um das Ziel zu erfüllen, was man sich gesetzt hat? Und wenn man jetzt mal ehrlich ist und diese letzten 20, 30 Jahre sich anschaut, über die Millennium Goals bis hin zu den SDGs, die Ziele wurden ja nicht erfüllt, ne?
Ja, genau.
Strukturell, ja.
Ja, ich finde das relativ spannend, weil es gibt ja diesen großen Evaluationsbericht der Vereinten Nationen und man hat schon festgestellt, es gibt so einen kleinen Fortschritt, ja, bis zu Corona, dann bricht das total ein und diese Ziele, die man sowieso permanent, die werden ja alle 15 Jahre neu aufgelegt, ja, und man hat eigentlich jetzt eine Zielerreichung von 20%. Ja, und in 5 Jahren soll die Ziele erreicht sein. Und der Wissenschaftler Bayer sagt ja, das wird er so nie erreichen. Und das ist natürlich schon genau diese Vernichtung. Er sagt, diese vernichtende Kritik, es wird permanent ausgerufen, insbesondere von den großen westlichen führenden Industrienationen. Führend heißt also mächtig und wirtschaftlich und politisch mächtig. Aber diese Ziele, die sich diese Regierungen setzen, werden überhaupt nicht erreicht. Ja, das kann ich auf jeden Fall total teilen, diese Kritik. Das ist ja total wirklich ein Desaster.
Genau, und es gibt dann auch Berechnungen, wie müsste man denn eigentlich irgendwie, es gibt diese Berechnungen, es gibt diese absolute Armutsgrenze von 1,90 $, das wird auch alle paar Jahre mal leicht angehöht. Und da gibt es aber Berechnungen zum Beispiel von Jason Hickel, der hat dann eher analysiert, es bräuchte eigentlich eine Armutsgrenze von ungefähr 7,40 $, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, weil man ist damals hingegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen die Ärmsten der Armen und schauen, wie können die überleben. Es ist aber klar, jetzt eine arme Person in Deutschland, also niemand kann von 1,90 € leben. Es braucht viel, viel mehr. Das heißt, wenn man eine realistische Armutsgrenze ansetzt, dann hat man auf einmal 2/3 der Welt in Armut und auch eine sehr große Anzahl von Menschen, die Hunger leiden. Das Interessante ist auch, die Erfolge, die immer genannt werden, des Entwicklungsparadigmas, die wurden ja tatsächlich zu einem großen, großen Teil in China erreicht und auch in den sogenannten Tigerstaaten, das heißt die südostasiatischen Staaten, Taiwan, Singapur und so weiter. Das heißt, dort, wo Erfolge erzielt wurden, diese Systeme haben sich eigentlich gar nicht nach diesem Entwicklungsparadigma gerichtet. Und wenn man dann jetzt mal ehrlich auf die Zahlen schaut und auf die Erfolgsbilanz, dann ist das doch schon sehr nüchtern. Und dafür fließen sehr, sehr viele Ressourcen und sehr viel Arbeit auch von uns als Zivilgesellschaft eben in diese Entwicklungsdiskurse. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier in Hamburg auch nochmal drüber nachdenken gemeinsam, was gäbe es denn für Alternativen? Wie können wir ja internationale Zusammenarbeit, Internationalismus, transnationale Solidarität anders denken und vielleicht nicht uns auf diese Ziele beschränken?
Ja, spannend. Wir laufen gerade so ein bisschen dem Ende entgegen, jetzt wo es gerade total spannend wird. Aber du sagst, wir müssen in Hamburg mal anders drüber nachdenken, nicht nur immer in SDGs, mal nicht nur da, sondern eigentlich, wie, wenn wir sind ja eingestiegen über so Fragen wie Wasserstoff und Arubis. Wenn wir jetzt mal sehr konkret, was könnten die Zivilgesellschaft, was macht ihr oder was müsste der Hamburger Senat tun, damit das dekolonial wird? Wenn du sagst, du hättest jetzt drei große Forderungen frei, was würdest du sagen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir davon noch sehr, sehr, sehr weit entfernt sind. Es müsste eigentlich erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden und auch einfach ein Anerkennen auch bei der politischen, in der politischen Führung dieser Stadt, sage ich jetzt mal im Senat, dass dieses Problem überhaupt besteht. Ich glaube nicht, dass es dort einen Konsens gibt.
Also
Und das
dieses ganze Anerkennung dieses Digger-Festival, das es ja gab, oder diese Erklärung vom Senat zu sagen, wir haben eine koloniale Vergangenheit, müssen es
Ja.
aufräumen, das reicht auf jeden Fall nicht, aus
Nein,
deiner
also
Perspektive.
es gibt ja auch einen Senatsbeschluss ein Erinnerungskonzept zur Dekolonisierung Hamburgs. Und da ist es auch sehr interessant, dass dieser Senatsbeschluss eigentlich keine große Geltung hat. Also wir zum Beispiel haben uns auch darauf berufen, um gewisse Arbeit zu machen. Und dieser Senatsbeschluss kommt aus der Behörde für Kultur und Medien. Und da ist er auch beschlossen worden. Die anderen Behörden haben den zwar auch, müssen den formal umsetzen. Aber eigentlich wurde uns durch die Blume gesagt, dass es eigentlich niemand interessiert in den anderen
Ja.
Behörden. So, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, das ist schon mal die Aussage.
Ja.
Okay, Punkt 1. Also es müsste eigentlich wirklich mal umfassend gedacht werden. Was wäre so der zweite Schritt?
Ich denke, dass viel im Bereich, also Dekolonisierung ist ein großes Wort. Ich glaube auch, da stößt man schnell an strukturelle Limits innerhalb des Systems. Trotzdem könnte man natürlich viel, viel mehr tun. Ich denke, es müsste viel mehr Spielraum für zivilgesellschaftliche, vor allem migrantische und schwarze Organisationen geben, die es ja gibt hier in Hamburg, und zwar sehr viele sogar. Es gibt eine sehr aktive Szene, die bekommt aber kaum Fördermittel und Anerkennung.
Ja.
Das heißt, das wäre ein weiter Schritt, Schritt zwei, wenn du so möchtest, dass es da viel, viel Geld und Ressourcen und eben auch Freiräume braucht, damit sich Menschen entfalten können. Das Dritte, und da kommen wir ins Eingemachte, würde ich mal sagen, es geht um Wirtschaftspolitik, knallharte Wirtschaftspolitik. Welche Unternehmen werden hofiert? Es gibt jetzt zum Beispiel, was ich durchaus begrüßenswert finde, diese Social Entrepreneurship Strategie, wo auch wirklich einige Leute spannende und kreative Sachen machen. Das müsste noch viel weitergehen. Also Hamburg müsste ja als Konsequenz eben aus dieser Erkenntnis, okay, wir sind verwickelt in ausbeuterische Strukturen, und zwar nicht nur historisch, sondern auch aktuell, müsste ja etwas folgen. Es müsste ja daraus folgen, dass man eine Wirtschaftspolitik beginnt, in die Wege leitet, die eben eine andere Form des Wirtschaftens fördert. Und wo eben globale Lieferketten und zum Beispiel auch das Lieferkettengesetz oder ähnliche praktische Ansätze viel mehr zentriert und unterstützt werden, wenn Unternehmen sich daran halten. Und dann sind wir immer noch sehr weit weg von
Ja.
einer dekolonialen und Post-Development-Realität, würde ich sagen.
Ja, aber es ist
Ja.
schon mal ein sehr konkreter Blick, was man denn konkret eigentlich ansetzen müsste und wie weit eigentlich der Weg noch ist. Am Abschluss fragen wir immer am Ende der Schatzinsel: Gibt es irgendwas, was du positiv siehst, was wir mitnehmen können? Jetzt nicht nur bezogen auf das, was wir besprochen haben, sondern wo du sagst, das ist doch was, wo es Schritte gibt, wo wir eigentlich einen guten Leben für alle einen Schritt näher gekommen sind schon.
Ja, ich denke, es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Ich glaube, manchmal müssen wir uns auch ein bisschen trainieren, diese zu sehen. Ich denke da vor allem global an verschiedene soziale Bewegungen aus dem globalen Süden. Zum Beispiel in Südamerika gibt es viele Movimientos Sem Terra in Brasilien. Es gibt in Südafrika, Entschuldigung, auch eine Bewegung, die sich vor allem darauf abzielt, Land zu besetzen, sich das wieder anzueignen, dort zu leben. Also ich glaube, gerade gibt es wieder mehr Kämpfe um Land und auch um Wasser, also um Ressourcen, die auch teilweise sehr erfolgreich sind. Gleichzeitig gibt es auch kleinbäuerliche Kämpfe, La Via Campesina. Also ich könnte jetzt ganz viele nennen. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze, die vieles teilen und sich auch unterscheiden in ihren Ansätzen. Und das ist das Interessante. Es braucht einen breiten Blumenstrauß und Alternativen zu dem, was wir jetzt gerade haben.
Super, danke Lukas. Man findet dich bestimmt auf den Webseiten.
Die Veranstaltung nehmen wir alle bei YouTube auf. Unsere erste ist auch auf unserer Webseite schon, wo wir über dekoloniale Perspektiven auf Wirtschaftspolitik gesprochen haben. Das könnt ihr bei YouTube auf unserem YouTube-Kanal schauen und auf der Webseite. Und auch alle Veranstaltungen, die wir jetzt machen, auch die Kupfer-Veranstaltung wird in ein paar Tagen veröffentlicht. Das heißt, das ist alles nachvollziehbar auf der Webseite.
Nee, super, Lukas, besten Dank dir fürs Kommen. Euch besten Dank fürs Zuhören. Teilt es gerne, gebt uns Feedback. Denkt immer daran, wir sind. Ich bedanke mich bei Lukas, bedanke mich bei euch und ich wünsche euch weiterhin gute Energie und wir hören uns bald wieder hier auf der Schütze. Ciao, tschüss.
Dankeschön, tschüss.